Xi entwickelte einen genialen Plan. Sie hatte eine Lücke in den Verfügungen entdeckt, die ihr Gemahl auf dem Sterbebett getroffen hatte. Die Kaiser der Qing-Dynastie demonstrierten ihre Macht, indem sie mit scharlachroter Tusche schrieben. Fast 2 Jahrhunderte lang, beginnend im Erwachsenenalter von Kaiser Kangxi, wurden diese Instruktionen immer ausschließlich handschriftlich vom Kaiser verfasst. Der neue Kaiser war nun aber ein Kind und konnte den Pinsel noch nicht führen. Wenn die Dekrete vom Regentschaftsrat im Namen des Kindes abgefasst wurden, fehlte die Demonstration der kaiserlichen Macht. Es gab zwar das offizielle Siegel, aber das kam nur bei sehr formellen Gelegenheiten zum Einsatz und nicht bei der alltäglichen Kommunikation. Auf diese Lücke wurde der Regentschaftsrat hingewiesen, nachdem er die ersten Dekrete erlassen hatte. Daraufhin hieß es, der verstorbene Kaiser habe dem Kind ein informelles Siegel übergeben, das Cixi aufbewahrte, und ein ähnliches Siegel befinde sich im Besitz der Kaiserin Zhen. Dem Regentschaftsrat wurde vorgeschlagen, als Äquivalent für die Handschrift in scharlachroter Tusche sollten als Zeichen der Rechtmäßigkeit allen Dekreten diese beiden Siegel aufgedrückt werden. Ohne jeden Zweifel wies eine der beiden Frauen, oder es waren beide, auf die Lücke hin und unterbreitete diesen Vorschlag. Solche informellen Siegel, von denen Tausende am Qing-Hof existierten, galten nicht als politische Objekte, sondern als Kunstgegenstände, die die Kaiser zu ihrem Vergnügen in Auftrag gaben. Manchmal markierten sie damit ihre Bilder und Bücher oder sie verschenkten sie im Harem.
Der Regentschaftsrat akzeptierte diese Lösung und verkündete, alle Erlasse würden in Zukunft die beiden Siegel tragen. Die Mitteilung erfolgte in Form eines Zusatzes zu einem Dekret, das bereits fertig war und öffentlich bekannt gemacht werden sollte. Ein Zeichen, dass man ihnen dieses Verfahren gerade erst vorgeschlagen hatte, dass sie zugestimmt und es eilends in die Praxis umgesetzt hatten. Der Zusatz besagte weiterhin, dass sie den betreffenden Erlass ohne die Siegel herausgaben, weil die Zeit gefehlt habe, die Siegel aufzudrücken. Eindeutig hatten sie bis zu diesem Zeitpunkt nichts von den Siegeln gewusst und mussten sie erst aus dem Harem holen lassen. Eine formelle Proklamation folgte, wonach künftig alle Erlasse die beiden Siegel tragen mussten, eines am Anfang des Schriftstücks und eines am Ende.
Damit stand die Gültigkeit der Siegel fest, ein erster Erfolg, der für den geplanten Putsch sehr bedeutsam werden sollte. Möglicherweise war das Siegel, das angeblich das Kind bekommen hatte und von Cixi verwahrt wurde, tatsächlich ein Geschenk an sie gewesen, und sie behauptete, es gehöre dem kindlichen Kaiser, um dem Siegel mehr Gewicht zu verleihen. Der Regentschaftsrat stimmte der Verwendung der Siegel so bereitwillig zu, weil er sie lediglich als eine Art von Briefmarken ansah. Die Frauen hatten den Regenten die Illusion vermittelt, alles ist in Harmonie und alles ist gut und alles folgt alten Regeln. Die Regenten waren sehr erfreut über die Kooperationsbereitschaft der beiden Kaiserinwidmen und ahnten nicht im Entferntesten, was in deren Köpfen wirklich vorging. Übrigens, die Sache mit den Briefmarken ist natürlich ein kleiner Anachronismus. China hat zu dem Zeitpunkt noch keine Briefmarken. Das gehört zu den Neuerungen, die Cixi erst einführen wird, als sie einmal die Zügel in der Hand hat.
Gut, also es ist ein bisschen kompliziert. Bis jetzt hat sie durchgesetzt, dass sie ein Siegel und die Kaiserin oder umgekehrt auf jeden Erlass setzen darf oder auch eben muss, insofern als eben der ja noch Kind-Kaiser dazu nicht in der Lage ist. Noch hat sie ja kein Mitspracherecht, ja nicht einmal die Kaiserin hat ein Mitspracherecht bei diesen Erlassen, sondern die Macht liegt eigentlich bei diesen Regenten. Jetzt muss also das noch irgendwie geschafft werden. Und Cixi bittet den Prinz Gong zu sich. Das ist aber nicht leicht. Erstens, also Prinz Gong ist ein Halbbruder des verstorbenen Kaisers, des Vaters. Prinz Gong hat von seinem Halbbruder, dem verstorbenen Kaiser, den Befehl, nicht an den Hof zu kommen. Cixi setzt es aber durch, dass er wenigstens den Leichnam seines Bruders aufsuchen darf. Und mit diesem Prinzen hat sie vor, den Putsch vorzubereiten. Sie setzt durch, dass er in den Harem kommen darf, natürlich unter Zeugen, aber überhaupt alleine, ohne Regenten, mit den beiden sprechen kann. Mit den beiden, mit Kaiserin Chen und Xi Shi. Es wird ein Gesuch aufgesetzt, dass in Zukunft bei allen Entscheidungen die Kaiserin Witwen, denn so nennen sie sich jetzt beide, ein Mitspracherecht erhalten. Es ist absehbar, dass dieses Gesuch keinen Erfolg haben wird, aber Xi Shi lässt sich noch etwas einfallen.
Es wäre nichts geschehen, wenn Xi Shi nicht weitere Schritte unternommen hätte. Wie erwartet, lehnten die Regenten das Gesuch eindeutig mit der Begründung ab, der Wille des verstorbenen Kaisers könne nicht geändert werden. Außerdem gab es die eiserne Regel, dass Frauen von der Politik fernzuhalten waren. Nun musste Xi Shi die Regenten verleiten, etwas Unverzeihliches zu tun, damit Prinz Gong ihrer Absetzung zustimmte. Zusammen mit Kaiserin Chen ersann sie einen Weg, einen Eklat zu provozieren. Während sie ihren Sohn, den Kaiser, wiegte, ließ sie die Regenten rufen und verwickelte sie in einen hitzigen Streit über das Gesuch. Die Männer wurden ärgerlich und sagten voller Verachtung, als Regenten müssten sie nicht zwei Frauen Rede und Antwort stehen. Weil sie laut wurden, bekam der Junge Angst, schrie und machte sich in die Hose. Nach weiterem Hin und Her tat Xi Shi so, als beuge sie sich ihrem Urteil. Das Gesuch wurde öffentlich im Namen des kindlichen Kaisers abgelehnt.
Aber jetzt ist das Entscheidende geschehen. Der kindliche Kaiser hat in die Hosen gemacht. Und das bedeutet Folgendes. Xi Shi hatte eine schwerwiegende Entgleisung ihrer Beamten, der Regenten, provoziert. Die Regenten waren laut geworden, hatten sich vor dem Kaiser respektlos verhalten und ihn erschreckt. Im Namen ihres Sohnes, also eines Wickelkindes, verfasste sie eigenhändig einen Erlass, in dem sie auf diesen Vorfall verwies und die Regenten verurteilte. Ihr Schreiben verriet zwar ihren Mangel an formaler Bildung, der Text war voller sprachlicher Schnitzer und ungelenker Sätze, außerdem waren viele Schriftzeichen falsch, Fehler, die im Chinesischen nur zu leicht passierten. Xi Shi wusste um ihre Schwächen und schrieb am Ende ihres Entwurfs, könnte es bitte der siebte Bruder für mich korrigieren? Und der siebte Bruder war Prinz Chuan, der Mann, dessen Heirat mit ihrer jüngeren Schwester sie übrigens arrangiert hatte.
Sie ließ dem Prinzen ihren Entwurf für den Erlass von einem Eunuchen überbringen, dem sie vertraute. Am nächsten Tag schickte er ihr den korrigierten Text zurück, der mit der Mitteilung endete, die Regenten seien abgesetzt. Die Ehefrau des Prinzen, Xi Shis Schwester, brachte das korrigierte Schriftstück zu Xi Shi und dann wurde es in das Futter von Kaiserin Chens Gewand eingenäht. Im Begleitschreiben versicherte Prinz Chuan Xi Shi seiner vollen Unterstützung. Dass sie entschlossen sei zu handeln, sei das Glück unseres Landes, er werde ihr beistehen, komme, was da wolle.
Prinz Chuans Worte spiegelten wider, was die Prinzen, Generäle und Beamten überwiegend dachten. Xi Shi wusste, dass ihr Handeln breite Zustimmung finden würde. Mit dieser Überzeugung und den beiden Siegeln, die die Macht des Herrschers ausdrückten, würde sie Prinz Gong für ihr Vorhaben gewinnen können. Ihr Plan sah vor, dass sie ihn, wenn er in der Hauptstadt war, vor den Regenten sehen würde, um sich mit ihm abzusprechen. Die Regenten sollten dann bei ihrer Ankunft ergriffen werden. Entsprechend dem Plan brachte Prinz Chuan die Regenten dazu, einzuwilligen, dass der kindliche Kaiser eine Abkürzung nach Beijing nehmen und nicht mit dem gewaltigen Sarg des Kaisers reisen sollte, der, getragen von Dutzenden von Männern und begleitet vom gesamten Hof, auf den großen Straßen nur langsam vorankommen würde. Alle stimmten zu, dass man dem Kind diese lange, anstrengende Reise ersparen sollte.
An einem glückverheißenden Tag, zwei Monate nach Kaiser Xianfengs Tod, brach die große Prozession mit dem Sarg vom Jagdhaus auf. Entlang der Strecke hatte man Brücken repariert, Straßen planiert und verbreitert und mit gelber Erde bedeckt, wie es für alle kaiserlichen Straßen verlangt war. Bevor der Sarg angehoben wurde, kniete der kindliche Kaiser zum Abschied daneben nieder. 10 Tage später sollte er das Ritual bei der Ankunft des Sargs am Tor zur verbotenen Stadt wiederholen. Die Hälfte der Regenten reiste mit dem Sarg unter den wachsamen Augen von Prinz Juen. Die andere Hälfte begleitete den kindlichen Kaiser, der, streng nach den Regeln des Hofes, mit Kaiserin Jen in einer Sänfte saß, die als Zeichen der Trauer mit schwarzen Vorhängen verhüllt war. Zi Qi folgte in einer weiteren Sänfte mit schwarzen Vorhängen. Sie reisten so schnell es möglich war und brachten die Strecke bis Beijing in 6 Tagen hinter sich, 4 Tage schneller als die Prozession mit dem Sarg. Kaum hatten sie den Stadtrand erreicht, ließ Zi Qi Prinz Gong holen und legte ihm den Erlass über den Staatsstreich vor, der die beiden Siegel trug, eins oben und eins unten. Prinz Gong war nun überzeugt und bereit, auch andere zu überzeugen, dass die Absetzung der Regenten ein Befehl des neuen Kaisers war.
Er nahm noch ein paar Änderungen an dem Erlass vor und strich seinen eigenen Namen. Es war besonders hervorgehoben worden, dass er dem Reich Frieden gebracht hatte. Die Bezeichnung der Ausländer als fremde Barbaren wurde von ihm durch einen neutralen Begriff ersetzt, der fremde Länder bedeutete. Dann machte sich der Prinz daran, die Soldaten zu mobilisieren, die man für den Putsch brauchte.
Am letzten Tag des 9. Mondmonats des Jahres 1861 setzte Zi Qi die Lunte in Brand, während sich der Sarg mit Kaiser Jian Feng in gemessenem Tempo der Hauptstadt näherte. Sie wies Prinz Gong an, er solle seine Verbündeten zu ihr und Kaiserin Jen bringen. Als sie versammelt waren, eröffnete sie ihnen den Erlass. Vollkommen überzeugend warfen die beiden Kaiserinwitwen den Regenten vor, sie und den kindlichen Kaiser bedrängt zu haben. Alle Anwesenden waren empört. Mitten in dem Auftritt stürzten die Regenten, die mit Zi Qi gereist waren, in den Palast und schrien vor der Halle, die Frauen hätten gegen eine Grundregel verstoßen, indem sie männliche Beamte in den Harem riefen. Zi Qi war sehr erbost, verlangte einen zweiten Erlass zu verfassen, den sie auf der Stelle siegelte. Die Regenten seien in Haft zu nehmen, weil sie zu verhindern versuchten, dass der Kaiser mit seinen Beamten sprach. Ein schweres Verbrechen.
Der ursprüngliche Erlass hatte nur die Absetzung der Regenten verlangt. Nun nahm Prinz Gong den neuen Erlass und ließ die Regenten, die sich so aufgeführt hatten, festsetzen. Sie riefen: Wir schreiben die Dekrete, eure können nicht echt sein, denn wir haben sie nicht geschrieben. Aber die beiden magischen Siegel brachten sie zum Schweigen. Wachen, die den Prinzen begleiteten, zerrten sie weg.
Bewaffnet mit einem weiteren gesiegelten Erlass nahm Prinz Juen die Regenten fest, die mit dem Sarg angekommen waren. Er ging höchstpersönlich zu ihrem Anführer Su Shun. Als der Prinz das Haus betrat, in dem Su Shun übernachtete, fand er ihn im Bett mit 2 Konkubinen. Su Shun, ein großer Mann, brüllte wie ein Leopard und weigerte sich, den Haftbefehl anzuerkennen. Diese Missachtung eines kaiserlichen Beschlusses und die Tatsache, dass Su Shun sich offensichtlich sexuellen Freuden hingegeben hatte, während er den Sarg des verstorbenen Kaisers eskortierte, waren für Zi Qi Grund genug, ihn hinrichten zu lassen. Su Shun hatte als einziger im Regentschaftsrat eine Vorstellung davon gehabt, wie intelligent Zi Qi war, und hatte sie umbringen lassen wollen. Aber weil er nicht ahnte, wie ehrgeizig und geschickt sie vorging, hatte er sich von den anderen überreden lassen, seinen Plan aufzugeben. Auf dem Weg zum Richtplatz heulte er aus Bedauern, dass er sie, nur eine Frau, unterschätzt hatte.
2 weiteren einflussreichen Regenten, Prinz Cheng und Prinz befahl Zi Qi, Selbstmord zu begehen. Sie ließ ihnen jeweils einen langen weißen Seidenschal zukommen, mit dem sie sich erhängen sollten. Dieser nicht selten praktizierte kaiserliche Befehl hieß recht poetisch Zi Bo, Seide schenken. Es galt als ein Gunstbeweis bei der Verhängung der Todesstrafe. Der Tod war ein Selbstmord, nicht Hinrichtung, und er wurde im Privaten vollzogen, nicht öffentlich. Die übrigen in Ungnade gefallenen Regenten wurden einfach entlassen. Einer wurde an die Grenze abkommandiert. Umgehend verkündeten Erlasse, dass niemand sonst angeklagt werden würde.
Und so führte Zi Qi mit 25 Jahren, 2 Monate nach dem Ableben ihres Gemahls, mit nur 3 Toten, ohne weiteres Blutvergießen und ohne Unruhen, ihren Putsch aus. Das war jetzt alles ein bisschen kompliziert und vielleicht zeichnen wir noch mal kurz nach, was hier eigentlich passiert ist. Also sie ist die physische Mutter des ganz kleinen Kaisers und der Kaiser kann natürlich noch keine Entschlüsse fassen, also ist die Frage, wer kriegt diesen Kaiser in die Hand? Es wird ein Regentschaftsrat ernannt und dieser Regentschaftsrat will vor allen Dingen sich von einer Frau nichts sagen lassen. Nun manipulieren die 2 Frauen, also die Konkubine Zi Qi und die eigentliche Hauptkaiserin Zhen, dieses Siegel. Das heißt, ein paar kleine Siegel, die an sich nicht viel bedeuten müssten, werden mit allgemeiner Anerkennung als Siegel unter kaiserlicher Erlasse registriert. Der Regentschaftsrat, der offensichtlich nicht ahnt, auf was er sich einlässt, sagt, ja, ja, macht mal. Aber das ist ein tödlicher Fehler, denn nun haben die beiden Kaiserinnen dieses Siegel und können damit schalten, wie sie wollen, theoretisch. Praktisch brauchen sie erstmal Verbündete und sie schaffen sich am Hof eben mit den beiden Prinzen Zhen und Gong die beiden Männer, die sie brauchen. Und dann kommt dieser wunderbare Zwischenfall. Die Regenten veranlassen den kindlichen Kaiser, sich in die Hosen zu pinkeln. Und das ist natürlich ein Majestätsverbrechen. Und dann sind sie dran. Und die Sache ist mit einer ungeheuren Fantasie, Hinterlist und Kühnheit durchgeführt. Und sie funktioniert, aber nur deswegen, weil alle, die die Lage durchblicken, sehen, dass dieser Regentschaftsrat das Land ins Unglück führt und dass der weitere Widerstand gegen die Europäer sinnlos ist, dass vielmehr China selber anfangen muss, sich zu modernisieren. Darum und nur darum kann das klappen. Und auch deswegen, weil diese beiden Kaiserinnen, was man bei konkurrierenden Ehefrauen nicht unbedingt erwarten würde, sich ausgezeichnet vertragen bis an ihr beider Lebensende. Die sind unzertrennlich. Aber nur eine gibt den Ton an. Die Hauptkaiserin Zhen, die ist damit zufrieden, dass Zi Qi das schon regelt. Und so sind beide zufrieden.
Wir hören einen kleinen Einblick in dieses Zusammenwirken, der nunmehr nicht nur Regentinnen, sondern wirklich der Sache nach Kaiserinnen. Wir müssen uns klar sein, dass parallel zu dieser Besonderheit, dass sich eine Frau da sozusagen auf den Kaiserthron putscht, China wirklich eine besonders herausragende, besonders entscheidende, auch besonders schmerzliche Zeit eben durchlebt, nämlich die Zeit, dass es bedrängt wird vom Westen, um sich dessen Interessen zu öffnen mit aller militärischen Gewalt. Wir können gar nicht alle diese einzelnen kriegerischen Vorgänge nachzeichnen. Jetzt aktuell haben sich mal wieder britische und französische Truppen aus Beijing zurückgezogen und Xi Xi plant darum, sich diesen Druck ja nicht vollkommen zu verschließen, sondern ihn so weit aufzunehmen, dass er eben nicht zum tödlichen Druck wird. Zi Qi war unter anderem, weil die britischen und französischen Truppen sich aus Beijing zurückgezogen hatten, zu dem Schluss gekommen, dass es freundschaftliche Beziehungen zum Westen geben konnte. Und solche Beziehungen wollte sie. Sie stellte grundsätzliche und sehr hellsichtige Fragen. Sind Außenhandel und eine Politik der offenen Tür wirklich so schlecht für China? Können wir nicht davon profitieren? Können wir sie nicht dazu nutzen, unsere eigenen Probleme zu lösen? Dieser neue Blick auf die Verhältnisse kündigte die Ära Xi Qi an. Sie holte China aus der Sackgasse in die Kaiser Xianfeng, das Land mit seinem überwältigenden Hass auf das Ausland und die Abschottungspolitik der letzten 100 Jahre geführt hatte. Sie schlug eine neue Richtung ein. China öffnete sich zur Welt.
Diese Herkulesaufgabe steuerte Xi Qi zusammen mit Kaiserin Zhen vom Harem aus. Die beiden Frauen standen morgens zwischen 5 und 6 Uhr auf, manchmal sogar schon um 4, was für Zi Qi immer ein Kampf war, damit sie um 7 in der Audienzhalle bereit waren. Sie saßen prachtvoll gekleidet, in formellen Gewändern mit Mustern, die Phönixe darstellten, perlenbesetzten Schuhen, geschmückt mit Juwelen und turmhohem Kopfputz, hinter einem Wandschirm aus gelber Seide und erörterten mit den Großräten die Staatsangelegenheiten. Die Räte hatten bereits einige Zeit in ihren bewusst schlicht gehaltenen Büros mit einfachen Tischen und stoffbezogenen Stühlen gewartet. Nach Abschluss der Unterredungen gewährten die beiden Frauen Beamten aus dem ganzen Reich Audienzen. Dabei saß der kindliche Kaiser Tong Chi auf einem kleinen Thron vor dem Wandschirm, den Beamten direkt gegenüber, während die Frauen nur schemenhaft hinter ihm zu erkennen waren. Um an einer solchen Audienz teilnehmen zu können, standen die Beamten kurz nach Mitternacht auf und machten sich auf den Weg in die verbotene Stadt. Das Rumpeln ihrer Mauleselwagen und das Geklapper der Hufe waren nahezu die einzigen Geräusche, die die verlassenen Straßen von Beijing erfüllten. Während der Audienzen lagen sie ausgestreckt vor dem Thron, die Augen zu Boden gerichtet.
Üblicherweise stellte sie Xi die Fragen. Es gelang ihr gut, Autorität zu verbreiten. Im Harem war sie, wie viele bemerkten, lebhaft und lachte viel. Aber sobald ein Eunuch ihr auf Knien mitteilte, dass ihre Sänfte bereit sei, sie in die Audienzhalle zu bringen, schaltete sie ihr Lächeln aus und setzte eine erhabene Miene auf. Obwohl die Beamten sie hinter dem Wandschirm nicht sehen konnten, spürten sie ihre gebieterische Anwesenheit und sie konnte ihre Persönlichkeiten einschätzen. Viele, die Audienzen bei Xi hatten, berichteten von dem Eindruck, sie könne Gedanken lesen und mit einem Blick den Charakter eines jeden erfassen, der vor ihr steht. Kaiserin Zhen war ruhig und in sich gekehrt und spielte bereitwillig die zweite Geige. So also ist der Alltag dieser regierenden Kaiserinnen, selber unsichtbar, aber doch eben diejenigen, die die Entscheidung treffen, offenbar sehr, sehr früh bereits mit dem Tag beginnend, um mit der ganzen Herrichtung für die Audienz eben rechtzeitig fertig zu sein. Xi öffnet ihr Reich notgedrungen den Engländern und den anderen westlichen europäischen Staaten, die dort eben ihre Gewinne machen wollen, da genug rausziehen wollen. Und also es wird schon selbstverständlich, Burkhard hatte das in der ersten Hälfte erwähnt, dass ein Aufstand wie der Taiping-Aufstand, ein bedeutender Aufstand, nur mit Hilfe von europäischem Militärs überhaupt niedergeschlagen wird. Oder vielleicht einer der wichtigsten Posten überhaupt in China wird mit einem Engländer besetzt, genau genommen mit einem Nordiren, Robert Hart. 28-jährig wird er zum Generalzollbevollmächtigten ernannt. Natürlich sind es erstmal die Briten, die überhaupt eine Zollstation da einrichten für den Export. Aber er übernimmt dann offenbar auch sehr getreulich, übrigens an die 50 Jahre, den Rest der gesamten Regierungszeit von Xi Xi, übernimmt er diesen Posten, führt ihn getreulich durch und hat damit immerhin eben Zugriff auf Regelungen, wie viel bzw. wie wenig Zoll die Briten zu zahlen haben. Aber natürlich auch Einfluss darauf, wie viel an Einnahmen dieser chinesische, langsam eben zum Nationalstaat sich wendende Komplex hat. Dieser Robert Hart macht auch Vorschläge, drängt Xi Xi dazu, das Reich noch mehr zu erschließen. Er drängt darauf, dass Eisenbahnen gebaut werden, dass es Telegrafen gebaut werden, dass der Bergbau entsprechend eingerichtet wird, der Schiffbau, dass Waffen entsprechend hergestellt werden in China, dass das Militär entsprechend westlich ausgerichtet wird. Und Xi Xi ist ihm durchaus offen, diesen Vorschlägen. Es gibt also da ein Schreiben, in dem Hart gar nicht merkt, wie beleidigend er eigentlich gegenüber den Chinesen wird, weil er auch beginnt zu drohen. Wenn ihr das nicht macht, dann werden wir euch schon zeigen, wer darüber entscheidet, ob ihr das macht oder nicht. Xi Xi gibt diese Eingabe an wichtige Leute an ihrem Hof weiter, die alles beurteilen sollten. Und alle sind dagegen, dass diese Maßnahmen getroffen werden. Also insbesondere eben die Eisenbahn und die Telegrafen. Das andere wird durchaus schon begonnen, sagen wir mal, auf kleinem Level. Aber was vor allem eben dabei ein Hindernis ist, die Eisenbahn in dieses Land zu treiben, ein solches Ungetüm, Schienen, die Land brauchen, Telegrafenlinien, die Land brauchen, das ist der Glaube dieser Chinesen.
Ja. Ja, China ist ein zutiefst traditionelles Land. Das ist, glaube ich, aus unserer Lesung bisher auch hervorgegangen. Xi Xi achtet die Traditionen, weiß sie aber in ihrem Sinn zu beugen. Wenn Sie an die Geschichte dieses Putsches denken, wie die Traditionen gleichzeitig hochgehalten werden und doch ihr Sinn verkehrt wird, wenn sie in den Kram passt. Diese Tradition ist auch Xi Xi heilig, obwohl sie weiß, dass China modernisiert werden muss. In religiösen Dingen ist, anders als es bei europäischen Traditionalisten der Fall ist, China aber immer sehr tolerant gewesen. Die chinesische Religion, da grenzen sich die großen Strömungen nicht so voneinander ab. Es gibt den Konfuzianismus, das ist mehr die Staatsreligion, den mehr privaten Taoismus, es gibt auch immer den Buddhismus. Xi Xi neigt besonders dem Buddhismus zu. Und eine ganz herausragende Rolle jenseits dieser Einzelreligionen spielen die Ahnen und ihre Gräber. Und das, die Ahnenverehrung und die Eisenbahn, das führt zu Problemen. Wie für die meisten Zeitgenossen hatten die Ahnengräber auch für Xi Xi eine tief religiöse Bedeutung. Der Glaube spielte eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Das Einzige, was sie fürchtete, war der Zorn des Himmels, des mystischen, formlosen Wesens, das für die Chinesen der damaligen Zeit gleichbedeutend mit Gott war. Die religiösen Gefühle der Chinesen waren nicht so klar definiert wie in der christlichen Welt. Der Glaube an den Himmel ließ sich durchaus mit dem buddhistischen oder taoistischen Glauben vereinbaren. Es war üblich, mehr als einen Glauben zu haben. Bei großen Zeremonien wie aufwendigen Begräbnisfeierlichkeiten, die über einen Monat dauern konnten, sprachen sowohl buddhistische wie taoistische Priester und die Lamas des tibetischen Buddhismus Gebete und wechselten sich alle paar Tage ab. Entsprechend dieser Tradition war Xi Xi sowohl gläubige Buddhistin wie Anhängerin der taoistischen Lehre. Sie verehrte besonders die Bodhisattva Guan Yin, die Göttin des Mitgefühls, die einzige weibliche Gottheit im Buddhismus, die zugleich auch eine taoistische Unsterbliche war. Xi Xi betete oft mit vor der Brust zusammengelegten Handflächen in ihren Privatkapellen vor einer Statue von Guan Yin. Die Kapellen waren auch ihre privaten Heiligtümer. Dorthin ging sie, wenn sie allein sein und vor wichtigen Entscheidungen einen klaren Kopf bekommen wollte. Als Buddhistin folgte sie dem Ritual, gefangene Kreaturen freizulassen. An ihrem Geburtstag kaufte sie viele Vögel, bis zu 10.000, wie ihre Hofdamen sagten, und in der Stunde, die am meisten Glück verhieß, stieg sie auf einen Hügel, öffnete nacheinander die Käfige, die die Eunuchen herbeigebracht hatten, und schaute zu, wie die Vögel davonflogen.
Hauptsächlich wegen der Ahnengräber lehnte Xi Xis Regierung die Projekte des Maschinenzeitalters ab. Denn die Geister der Toten durften auf keinen Fall gestört werden. Prinz Gong sagte den ausländischen Gesandten, wenn die Ablehnung Krieg bedeute, dann sei es ebenso. Xi Xi nahm die Kriegsdrohung ernst und gab einen streng formulierten Erlass heraus, dass die Verantwortlichen in den Provinzen rasch alle noch ungelösten Streitfälle mit Western regeln sollten, damit niemand einen Vorwand für einen Krieg fände. Ihre Regierung tat ihr Bestes, um sich an die Verträge zu halten, was Hart bestätigte. Ich kenne nicht einen Verstoß gegen einen Vertrag. Nach weiteren vergeblichen Bemühungen gaben die westlichen Firmen auf. Chinas Eintritt ins Industriezeitalter wurde vertagt. Allerdings nicht sehr lange.
Kapitel Unglückliche Liebe 1869. Während ihrer ersten Jahre als Herrscherin über das chinesische Reich lebte Xi Xi, mittlerweile eine Witwe um die 30, im Harem, wo es außer den Eunuchen keine Männer gab. Zu einem Eunuchen, An Dehai, genannt der kleine An, entwickelte sie große Zuneigung, ja, sie verliebte sich in ihn. Der kleine An war 8 Jahre jünger als sie und stammte aus Wanping, einer Gegend in der Nähe von Beijing, aus der traditionell Eunuchen für den Hof kamen. Seine Geschichte war typisch. Meistens veranlasste die Armut die Eltern dazu, ihre Söhne als kleine Kinder kastrieren zu lassen und zu hoffen, am Hof würden sie ihren Lebensunterhalt besser verdienen können. Üblicherweise brachte der Vater seinen Sohn zu einem speziellen Kastrateur, der im Auftrag des Hofes operierte. Es wurde ein Vertrag abgeschlossen, der den Kastrateur jeder Verantwortung enthob, falls das Kind starb oder die Operation missglückte. Beides kam häufig vor. Und dann wurde die unglaublich schmerzhafte Operation durchgeführt. Der Kastrateur forderte ein hohes Honorar, das aus den künftigen Einnahmen beglichen werden musste. Wenn der Junge am Hof nur eine niedrige Stellung hatte, konnte es Jahre dauern, bis seine Schulden abbezahlt waren. Um Geld zu sparen, kastrierten manche Väter ihre Söhne selbst.
Die meisten anderen Männer verabscheuten die Eunuchen. Kaiser Kangxi, der 61 Jahre herrschte, nannte sie das Niedrigste und Gemeinste, mehr Würmer als Männer. Qianlong, der Großartige, sagte: Niemand ist kleiner oder niedriger als diese dummen Bauern. Und der Hof ist außergewöhnlich großzügig, dass er ihnen überhaupt erlaubt, hier zu dienen. Die Eunuchen lebten praktisch wie Gefangene in den Palästen, die sie nur selten verlassen durften. Ihre Bestrafung folgte nicht dem juristischen Prozedere der Qing. Wenn der Kaiser wollte, konnte ein Eunuch ohne weiteres zu Tode geprügelt werden. Die Menschen spotteten über die Eunuchen wegen eines verbreiteten Problems, unter dem sie litten: Inkontinenz, eine Folge der Kastration, die mit dem Alter schlimmer wurde, weshalb sie Windeln tragen mussten. Die Eunuchen wurden allgemein verachtet, weil sie ihre Männlichkeit verloren hatten. Nur wenige Männer zeigten Mitleid oder dachten daran, dass verzweifelte Armut sie in diese elende Lage gebracht hatte. Mitgefühl und Zuneigung fanden sie meistens nur bei den Frauen am Hof, die in ihrer Gesellschaft lebten.
Der kleine An war gut aussehend und feinfühlig. Er diente Zi Xi über Jahre und wurde mit der Zeit unersetzlich für sie. Es war allgemein bekannt, dass er ihr Favorit war. Aber ihre Gefühle ihm gegenüber gingen weit über die Zuneigung zu einem ergebenen Diener hinaus. Er verdrehte ihr den Kopf. Im Sommer 1869 bemerkten die Höflinge, dass sie nicht so hart arbeitete wie üblich und dass sie eine gewisse Mattigkeit ausstrahlte, was darauf hindeutete, dass sie sich Vergnügungen hingab. Sie war ganz eindeutig verliebt. Die Liebe veranlasste sie, etwas äußerst Gefährliches und Kühnes zu tun, das einen schweren Verstoß gegen die dynastischen Gewohnheiten darstellte.
In dem Jahr wurde Kaiser Tongji, ihr Sohn, 13 Jahre alt. Wie es die Tradition gebot, bereitete Xi seine Heirat vor, das Zeichen, dass er erwachsen war. Im Frühjahr begann die landesweite Suche nach Gemahlinnen. Die kaiserlichen Schneider in Suzhou, dem renommierten Zentrum für Seidenproduktion nahe Shanghai, erhielten den Auftrag, die Hochzeitsgewänder anzufertigen. An diesen Ort, der für seine herrlichen Kanäle und Gärten ebenso berühmt war wie für die Seide, entsandte Xi den Kleinen an, um den Auftrag zu überwachen, wie es hieß. Das war unnötig, denn es gab klare Regeln für die Überwachung. Außerdem war es ein einmaliger Vorgang. Noch nie hatte ein Kaiser der Qing-Dynastie einen Eunuchen auf einen Botendienst außerhalb der Stadt geschickt. Aber Xi hatte nur den einen Gedanken, wie begeistert der kleine An sein würde. Er würde aus der verbotenen Stadt herauskommen, aus Beijing und auf dem Kaiserkanal fahren, der den Norden Chinas mit dem Süden verband. Er konnte sogar seinen bevorstehenden Geburtstag auf dem Boot feiern. Xi Xi hätte die Reise gern selbst unternommen. Sie mochte die verbotene Stadt nicht, diesen deprimierenden Ort, an dem es nur ummauerte Höfe und Wege gab. Der frische Wind, der über den Ozean herüberwehte und an den Toren der verbotenen Stadt rüttelte, hatte auch hier bislang unvorstellbare Wünsche geweckt.
Im August machte sich der Kleine An mit einer Gruppe aus Familienmitgliedern und anderen Eunuchen auf den Weg. Großtutor Weng, der Privatlehrer des Kaisers, kommentierte die Nachricht von seinem Aufbruch mit einem alarmierten Eintrag in sein Tagebuch. Er bezeichnete die Reise als höchst seltsame Sache. Andere Granden waren ebenfalls erst erstaunt und dann empört, als sie hörten, dass der Kleine An mit einem stattlichen Gefolge eine schöne Zeit haben und viel Aufmerksamkeit bekommen würde. Die Menschen außerhalb des Palasts hatten noch nie einen Eunuchen gesehen. Für sie war es ein aufregendes Schauspiel. Als der Khan auf dem Kaiserkanal auftauchte, versammelten sich Gaffer. Die Granden waren erbost. In Shandong wurde der kleine An und die übrigen vom Gouverneur Ding Baojen, einem glühenden Verteidiger der hergebrachten Regeln und Gebräuche, verhaftet. Als die Nachricht von der Verhaftung den Hof erreichte, rief Großtutor Weng aus: Wie zufriedenstellend, wie überaus zufriedenstellend.
Alle Granden am Hof sagten, der kleine An verdiene die Todesstrafe, weil er grundlegende Regeln verletzt habe. Tatsächlich hatte der junge Mann gar keine Regel gebrochen. Die Dynastie bestimmte, Eunuchen sei es verboten, wie es hieß, ohne Erlaubnis einen Fuß außerhalb der kaiserlichen Stadt zu setzen. Aber er hatte die Erlaubnis gehabt von Xi Shi. Sie beide hatten mit der Tradition gebrochen, sie beide. Die Eunuchen mit der Tradition, die Eunuchen in die Paläste einsperrte. Und das war für die Granden unverzeihlich. Am nachdrücklichsten forderte Xi Shis Schwager Prinz Xuan, ein seelenverwandter Freund von Großtutor Weng, die Hinrichtung. Er und Weng nahmen an vielen Dingen Anstoß, die Xi Shi tat, und dieser Vorfall war der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Selbst Prinz Gong und seine im Allgemeinen vorurteilslosen Kollegen stimmten in den Ruf nach Hinrichtung mit ein. Xi Shi war selbst in den Fall verwickelt und konnte deshalb die Entscheidung nicht beeinflussen. Ihre Freundin, Kaiserin Chen, legte ein gutes Wort bei den Granden ein. Kann er verschont werden, weil er der Kaiserin-Witwe so viele Jahre ergeben gedient hat? Die Granden reagierten zunächst mit eisigem Schweigen, dann mit einem donnernden Nein. Und damit war die Sache entschieden. Ein Dekret wurde verfasst und die sofortige Hinrichtung des kleinen An verfügt.
Für Xi Shi war es, als stürze ihre Welt ein. Sie schaffte es, das Dekret 2 Tage zurückzuhalten, in denen sie Kaiserin Zhen anflehte, noch eindringlicher um das Leben des Kleinen anzubitten. Aber alle Bemühungen blieben vergebens. Prinz Xuan drängte die Frauen, das Dekret auf der Stelle herauszugeben. Möglicherweise warnte er Xi Shi auch noch, sie solle sich vom Kleinen andistanzieren und ihn nicht unterstützen. Kaiserin Zhen musste erlauben, das Dekret publik zu machen.
Gouverneur Ding wurde angewiesen, die Todesstrafe sofort zu vollziehen, ohne erneute Rücksprache mit dem Hof. Prinz Xuan und die anderen fürchteten, wenn Xi Shi mehr Zeit hätte, würde sie womöglich einen Weg finden, die Hinrichtung doch noch zu verhindern. Dem kleinen An, Zitat, darf nicht erlaubt werden, sich mit durchtriebenen Erklärungen zu verteidigen, und er dürfe überhaupt nicht befragt werden. Es hat den Einschein, als mutmaßten die Granden, er hätte eine Affäre mit Xi Shi und sie wollten einen Skandal kaschieren.
So wurde der kleine An enthauptet, zusammen mit 6 anderen Eunuchen und 7 für die Reise angeheuerten Leibwächtern. Wie es heißt, ließ Gouverneur Ding den Leichnam tagelang an der Hinrichtungsstätte liegen, damit alle sehen konnten, dass er keine Geschlechtsorgane hatte. Viele redeten darüber, dass er Xi Shis Liebhaber gewesen sei. In der verbotenen Stadt verlangte Xi Shi, dass ihr alle Besitztümer Ans übergeben würden. Sie reichte alles an einen ihrer Brüder weiter, in Hände, denen sie vertrauen konnte. Nach der Hinrichtung des kleinen An und seiner Begleiter schreckte Xi Shi davor zurück, sich noch einmal einen Liebhaber zu suchen. Der Preis war zu hoch. Auch die Modernisierung Chinas litt unter den Ereignissen. In den folgenden Jahren passierte nicht viel, weil Xi Shi jeden Schritt vorsichtig setzte, als bewege sie sich in einem Minenfeld. Wer Xi Shi kennt, weiß, dass das noch nicht das letzte Wort ist, sondern dass sie das bereuen werden. Uns kommt diese Geschichte, eine Liebesgeschichte mit einem Eunuchen, äußerst bizarr vor. Man versucht auch sich vorzustellen, wie das praktisch ausgesehen haben mag. Man fragt sich, welche Rolle spielen eigentlich diese Eunuchen? Aber wenn Sie mal nüchtern darüber nachdenken, haben die durchaus gewisse Vorzüge. Erstens mal sind sie ideal, um die Frauen zu bewachen. Die Bewachung der Frauen kann man natürlich nicht einer Frau überlassen, das müssen Männer machen. Das müssen aber gleichzeitig ungefährliche Männer machen, die den Frauen nicht zu nahe treten. Grund 1. Grund 2. Die Eunuchen können wichtige Staatsämter ausüben und werden nicht versuchen, sie an ihre Nachkommen weiterzureichen, denn sie haben keine. Infolgedessen spielen die Eunuchen an den Höfen aller großen asiatischen Reiche ihre Rolle. In China, in Persien, im Osmanischen Reich, übrigens auch im Römischen Reich, unter den Kaiserinnen, von denen wir das übernächste Mal reden werden. In Europa gab es solche Eunuchen bei Hofe nicht. Es gab aber eine entsprechende Maßnahme. Dort haben die Könige, die Monarchen immer versucht, wichtige Staatsämter möglichst nicht mit normalen Aristokraten zu besetzen, sondern mit Leuten aus der Kirche, die ebenfalls keinen Nachwuchs zeugen durften. Und taten sie es doch, war der nicht erbberechtigt. Darum spielen diese ganzen Bischöfe in der Politik des Mittelalters eine so große Rolle.
Sixi ist eine Meisterin der Rache. Die Rache wird subtil und seltsamerweise, eigentlich paradoxerweise, verdrehterweise, hat sie die Gelegenheit dazu, als ihr eigener Sohn, der noch jugendliche Kaiser, stirbt.
Cixi war bei ihrem Sohn, als er an jenem Januarabend 1875 starb. Er ist gerade mal 20 oder so. Kurz vor seinem Tod eilten die Granden herbei. Die Ärzte hatten sie von dem bevorstehenden Hinscheiden des Kaisers informiert. Er atmete kaum noch, als sie kamen, und Cixi konnte vor lauter Tränen nicht sprechen. Sie blieben eine Weile da und ließen dann Mutter und Sohn für die letzten Augenblicke allein. Unmittelbar nach der Mitteilung, dass der Kaiser tot war, als alle noch weinten, rief die Kaiserinwitwe sie zu sich, um Vorkehrungen für die Zukunft zu treffen.
Der stets vorsichtige Prinz Gong wäre der Versammlung am liebsten ferngeblieben. Er kannte Cixi und ahnte womöglich, dass ihre Vorhaben gegen die Regeln verstoßen würden. Er zögerte, weil er damit nichts zu tun haben wollte. Aber er ging trotzdem mit den übrigen Granden zu ihr. Cixi bat sie ganz offen, ihr zu sagen, ob sie es für eine gute Idee hielten, wenn sie und Kaiserin Chen weiter hinter dem Wandschirm regierten. Einer bejahte sofort. Könnte die Kaiserin-Witwe bitte zum Wohl des Reichs einen neuen Kaiser ernennen und weiterherrschen wie zuvor? Daraufhin erklärte Cixi, auch im Namen von Kaiserin Chen, wir beide haben unsere Entscheidungen gemeinsam getroffen und stimmen vollkommen überein. Wir teilen euch jetzt unseren endgültigen Willen mit, der weder verändert noch abgewandelt werden darf. Hört zu und gehorcht. Diese außerordentlich kraftvollen Worte kamen aus einer Position der Stärke. Kaiser Dongji hatte keinen Erben hinterlassen und auch keine Verfügung getroffen, wer ihm folgen sollte. Kurz vor seinem Tod hatte er die beiden Kaiserin-Witwen gebeten, das Reich zu regieren. Nun war es ihre Aufgabe, den nächsten Herrscher auszuwählen.
Cixi kündigte an, dass sie und Kaiserin Chen einen Sohn für ihren verstorbenen Ehemann und für sie selbst adoptieren und aufziehen würden. Offenkundig beabsichtigte Cixi, wieder als Kaiserin-Witwe zu herrschen, und zwar so lange wie möglich. Der normale und richtige Weg wäre es gewesen, einen Erben für ihren verstorbenen Sohn zu adoptieren. Aber als Großmutter hätte sie ihre Herrschaft nur schwer rechtfertigen können. Zu dem Zeitpunkt lebte Kaiser Tongjis Witwe noch, Fräulein Alute, und sie wäre die Kaiserin-Witwe geworden. Dennoch fand Cixis Regelverstoß keinen Widerspruch. Die meisten begrüßten es, dass sie wieder die Macht übernahm. Vor der Thronbesteigung ihres Sohnes hatte sie Herausragendes geleistet. Die kurze Herrschaft ihres Sohnes hingegen war ein Desaster gewesen. Fast alle Granden hatte der verstorbene Kaiser kritisiert und nicht wenige entlassen. Wer wusste schon, was passiert wäre, wenn Cixi ihn nicht zur Raison gebracht hätte? Die Aussicht, dass sie die Zügel wieder in die Hand nehmen würde, war für alle eine große Erleichterung, vor allem für die Reformer, die der Stillstand der letzten Jahre frustriert hatte.
Und dann gab Cixi den Namen des neuen Kaisers bekannt. Saitian, der dreijährige Sohn von Prinz Chuen und ihrer Schwester.
Sie erinnern sich, Prinz Chuen war der Drahtzieher bei der Ermordung des kleinen An. Prinz Chuen war anwesend und die Mitteilung erfreute ihn keineswegs, sondern versetzte ihm einen Schock. Vor dem Thron knien verfiel er in Zuckung und schrie und schlug den Kopf auf den Boden, bis er ohnmächtig wurde. Ein Berg aus Hofgewändern und Unterwäsche. Der Junge war damals sein einziges Kind. Seine Frau und er hegten ihn geradezu verzweifelt wie einen Schatz, nicht zuletzt, weil ihr älterer Sohn gestorben war. Es sah so aus, als würde er seinen einzigen Sohn für immer verlieren. Zi Qi wirkte ungerührt und befahl, ihn aus der Halle zu schaffen. Ein Augenzeuge berichtete, er lag in einer Ecke, ohne dass ihn jemand beachtete. Es war ein jämmerlicher, verzweifelter Anblick.
Das ist also die schärfste Rache, die man an seinem Gegner nehmen kann. Man macht seinen Sohn zum Kaiser, zum mächtigsten Menschen dieses riesigen Reiches. Denn das bedeutet, dass der Vater von diesem Sohn nichts mehr sehen wird. Er selber darf nämlich auch am Hof keine Rolle mehr spielen, weil er eben als leiblicher Vater sonst irgendwie in den Verdacht kommen könnte, mitmischen zu wollen. Das heißt, das ist für ihn, für den Prinz Quan, so wie ein Todesurteil über seinen Sohn. Die größte Erhebung, die schlimmste Strafe.
Dies war Zi Qis Rache an Prinz Quan. Nachdem mir die Hinrichtung des Kleinen An so großes Leid bereitet hatte, stieß sie nun Prinz Quan das Messer ins Herz, indem sie ihm den einzigen Sohn wegnahm. Und sie tat das so, dass Prinz Quan sich schwerlich beklagen konnte. Immerhin wurde sein Sohn Kaiser. Mit der Erhebung seines Sohns endete die politische Rolle von Prinz Quan. Weil er zwar der biologische Vater des Kaisers war, aber nicht der offizielle Regent, musste er von allen Ämtern zurücktreten, um dem Vorwurf vorzubeugen. Er nutze seinen Einfluss zur Einmischung in Staatsangelegenheiten, was gleichbedeutend mit Hochverrat war. Der Prinz bot seinen Rücktritt umgehend und mit äußerst demütigen Worten an. Eine Frau kann unmöglich direkt über China regieren. Sie haben vorhin den schönen gelben Bandschirm gesehen. Die eigentliche Machthaberin darf sich höchstens als Schatten hinter diesem Schirm abzeichnen, während vorn auf dem Thron ein kleines Kind sitzt. Das ist die juristische Konstruktion, unter der diese Kaiserin fast 50 Jahre lang China beherrscht. Dazu ist es aber notwendig, dass dieses Kind immer klein ist. Ihr Sohn ist schließlich doch ja, mit 13 Jahren so gut wie erwachsen. Und sie muss die Herrschaft an ihn abgeben. Er ist der Sache natürlich nicht gewachsen. Dieser Sohn stirbt mit 20 Jahren vielleicht an Pocken, vielleicht an Syphilis, das weiß man nicht so genau. Und die Lösung für sie ist, wieder ein Kleinkind finden. Und sie tut es noch ein drittes Mal. Diesmal muss sie die Entscheidung allerdings revidieren und schließlich ein viertes Mal. Viermal bringt sie ein kleines Kind auf den Thron. Das vierte von diesen kleinen Kindern kennen Sie übrigens vielleicht, weil der italienische Regisseur Bertolucci über dieses Kind einen Film gemacht hat. Der letzte Kaiser, Pu Yi, kurz vor ihrem Tod hieft die Kaiserin-Witwe ihm noch auf den Thron. Er wird der letzte chinesische Kaiser werden.
Wir sind eigentlich noch bei weitem nicht am Ende, was dieses Leben anbelangt, aber wir müssen uns mit einem Blick auf die Uhr dem Ende zuwenden. Langsam eine kleine Szene noch zum Thema Eisenbahn. Zi Qi hat zwar abgelehnt, dass diese Eisenbahn ins Land verlegt wird. Und der Sinn dieser Eisenbahnen war den Chinesen übrigens auch nicht irgendwie zu erklären. Denn der Sinn wäre natürlich nur einer gewesen für die Ausländer, die damit die Gelegenheit gehabt hätten, per Eisenbahn und Telegrafen, um entsprechenden Bergbau zu betreiben, um die unglaublichen Bodenschätze von China auszubeuten. Das war etwas, was für die Chinesen nicht interessant war, sodass also da, das wurde natürlich auch von den Briten nicht, die es insbesondere betrieben haben, nicht auch als Argument natürlich angeführt. Deswegen war das mal aufgeschoben, aber irgendwie so, Zi Qi kommt langsam auf den Geschmack. Ein kurzes Stück. Schließlich entschied Zi Qi, dass sie den Zug selbst ausprobieren wollte. 1888 kaufte sie einen Zug mit 6 Waggons und eine 3,5 Kilometer lange Strecke von einer französischen Firma und ließ sie auf dem Gelände des Seepalastes aufbauen. Mit Verpackung und Transport bekam sie alles für 6.000 Teil, das ist die damalige Silbermünze, zu einem Bruchteil des Warenpreises. Die westlichen Unternehmen wetteiferten miteinander um Verträge mit China. Bereits Jahre zuvor hatte Großbritannien eine ähnliche Eisenbahnlinie als Hochzeitsgeschenk für ihren Sohn angeboten, aber das Geschenk war abgelehnt worden. Nun überwachte Graf Lee den Ankauf. Er berichtete Xi, der Preis sei nur symbolisch, alles sei sehr prachtvoll in Paris hergestellt worden, unter anderem ein höchst luxuriöser Waggon für Sie. Die Schienen wurden unter der Anleitung eines Feng Shui-Meisters des Hofes verlegt, der bestimmte, wo die Strecke beginnen und in welche Richtung sie verlaufen sollte. Das ist also Feng Shui, diese Geomantie, die heute ja in kleiner Form hierzulande auch ihre Anhänger findet. Nach Norden zu graben sei in dem Jahr ausgeschlossen, erklärte er, und so musste der nördliche Abschnitt bis zum 10. Tag des ersten Monats im folgenden Jahr 1889 warten. An dem Tag wurde der Boden zwischen 15 und 17 Uhr aufgebrochen. Als die Strecke fertig war, unternahm Xi eine Fahrt und bekam einen Eindruck, wie es war, mit dem Zug zu reisen, wenn auch nur für ein paar Augenblicke. Sie spürte das Tempo und den Komfort dieser Fortbewegungsart, aber sie sah auch den schwarzen Rauch und hörte das Stampfen der Maschine. Der Zug wurde wieder eingelagert und nur hervorgeholt, um ihn Besuchern vorzuführen. Und bei solchen Gelegenheiten zogen Eunuchen die Waggons mit langen Seilen aus gelber Seide.
So sieht der Kompromiss zwischen Modernisierung und Tradition aus. Die Kaiserin lässt sich eine Art Parkeisenbahn bauen und die Eunuchen ziehen sie mit gelben Seilen, damit nicht zu viel Rauch und Krach entsteht. Inzwischen ist die Eisenbahn auch in China angekommen und im Westen dafür Feng Shui. So haben sich die Kulturen ausgetauscht. Wir haben gerade festgestellt, dass die Zeit sehr fortgeschritten ist. Wir haben uns etwas hinreißen lassen von den Liebesgeschichten und den Intrigen. Deshalb wollen wir die weitere Geschichte jetzt nur kurz zusammenfassen und zwar uns ganz kurz auf eine Episode konzentrieren, in der Deutschland eine unrühmliche Rolle spielt. Das ist der sogenannte Boxeraufstand. Im Jahre 1900, die Europäer dringen also immer tiefer nach China ein. Es kommt zu Zwischenfällen zwischen Europäern und Chinesen. Besonders europäische Missionen sind Gegenstand der Aggression. Weniger, weil die Chinesen was gegen die Christen hätten, als weil diese Missionare rücksichtslos gegen die Traditionen vorgehen. Außerdem ist es mehrfach zu Missernten gekommen. Es ist Hunger im Lande und es droht wieder ein großer Aufstand. Dieser Aufstand konzentriert sich ausgerechnet in der Provinz Shandong. Und in dieser Provinz sitzen seit Ende des 19. Jahrhunderts die Deutschen, die sich in einer besonders rücksichtslosen Aktion den Hafen Tsingtau und dessen Hinterland angeeignet haben. Es kommt, also diese Boxer, das sind eigentlich Leute, die ja nur ein bisschen Frühsport machen, die sich aber zu milizenähnlichen Gruppen zusammenrotten und die dann auf die Europäer losgehen. Also weder die Europäer noch die Chinesen selber kriegen diese Boxer unter Kontrolle und die nehmen auch die Stadt Beijing ein. Es wird der deutsche Gesandte Graf Ketteler ermordet. Und die Boxer beginnen das Gesandtschaftsviertel der Europäer in Beijing zu belagern. In dem Augenblick überlegt Kaiserin-Witwe Xi, was sie machen soll und setzt auf die Boxer. Das ist eine riskante Strategie, dann dessen die Kräfte der Anarchie. Dieser sogenannte Boxeraufstand wird von den europäischen Truppen, angeführt von deutschen Truppen, sehr brutal niedergeschlagen. Zum Äußersten kommt es aber nicht. Die Gesandtschaft wird nicht erobert, weil irgendjemand in der chinesischen militärischen Leitung verhindert, dass die Boxer Kanonen in die Finger bekommen oder dass sie diese Kanonen sachgemäß einsetzen. Die Kaiserin Xi muss fliehen, also eine furchtbare Geschichte im Chaos. Sie hat dann Schwierigkeiten, wenigstens noch ein Ei zum Abendessen zu kriegen. Es ist der dunkelste Augenblick ihres Lebens seit dem Tod des Kleinen An. Schließlich einigt man sich doch auf einen Friedensschluss, der einigermaßen beiden Seiten das ihre lässt. Also die völlige Zerstückelung Chinas wird abgewendet. In der Zwischenzeit hat es weitere Kriege gegeben gegen Japan 1895. Die Chinesen und die Russen führen 1905 Krieg auf chinesischem Territorium, als wäre das ihrige. China wird gar nicht gefragt. Also Anfang des 20. Jahrhunderts ist eigentlich der tiefste Punkt in der Geschichte Chinas erreicht. Allerdings auch der, wo Xi Xi es schafft, radikale Modernisierungen durchzusetzen. Und wir wollen jetzt zum Schluss nur noch eine kurze Würdigung lesen.
Nein, keine Würdigung, nur ihr Ende. 1908. Vier Tage nach ihrem Geburtstag spürte sie, dass der Tod nahte und schickte Prinz Qing zu den östlichen Mausoleen, wo er ihren Begräbnisplatz in der Nähe ihres verstorbenen Mannes und Sohnes inspizieren sollte. Die letzte Ruhestätte war von allerhöchster Bedeutung für sie. Sie hatte sie glanzvoll erbauen lassen. Zusammen mit ihr sollte ein reicher Schatz an Juwelen begraben werden, wie er einer Kaiserin-Witwe gebührte.
Unterdessen regelte sie die Angelegenheiten des Reichs. Der Augenblick war gekommen, in dem sie eine Entscheidung über Kaiser Guangzhu treffen musste. Er war zwar bettlägerig und offensichtlich sterbenskrank, aber er starb nicht und konnte sich womöglich wie früher schon erholen. Wenn sie starb und er überlebte, würde das Reich in die Hände der Japaner fallen. Vor diesem Hintergrund ordnete Xi Xi an, ihren Adoptivsohn zu vergiften. Dass Kaiser Guangzhu starb, weil er große Mengen Arsen zu sich genommen hatte, wurde 2008 bei einer gerichtsmedizinischen Untersuchung seiner sterblichen Überreste eindeutig festgestellt. Die Tat dürfte leicht auszuführen gewesen sein. Xi Xi schickte ihm regelmäßig Speisen als Zeichen der mütterlichen Zuneigung zu ihrem Adoptivsohn. Um 1833, am 14. November 1908, wurde Kaiser Guangzhu von den Hofärzten für tot erklärt.
Er starb in einem Bett, das schmucklos war wie das einfacher Leute, stellte ein Arzt aus der Provinz fest. Einen Vorhang gab es nicht und der Fußschemel, den er benutzte, um ins Bett zu steigen, war nur mit einem Leintuch bedeckt und nicht mit Seidenbrokat. Ärzte und Hofbeamte waren in seinen letzten Stunden bei ihm, jedoch kein Mitglied des Großen Rats. Seine letzten Worte wurden nicht offiziell aufgezeichnet. Der Große Rat versammelte sich an Xi Xis Bett, während der Kaiser im Sterben lag, um ihre Verfügungen über die Nachfolge anzuhören. Cai Feng, den Xi Xi seit Jahren für die Aufgabe vorbereitete, wurde zum Regenten ernannt. Sein zweijähriger Sohn Pu Yi, Xi Xis Großneffe, sollte der neue Kaiser werden. Die Wahl des Kindes garantierte, dass der Vater die Regentschaft übernehmen würde und dass Xi Xi die Kontrolle behalten würde, solange sie lebte. In ihrem Dekret hieß es weiter: Alle wichtigen politischen Entscheidungen werden von mir selbst getroffen. Sie wollte die Zügel des Reichs bis zum letzten Atemzug nicht aus der Hand geben.
Cai Feng war nicht die ideale Wahl, aber aus Xi Xis Sicht die beste. Sie vertraute darauf, dass er China nicht an Japan ausliefern und den Menschen aus dem Westen freundlich und würdig entgegentreten würde. Er hatte seine Grenzen, dessen war sie sich wohl bewusst.
Eine Nacht verging, in der Xi Xi sich um eine Angelegenheit nach der anderen kümmerte. Die ganze Zeit über im Bewusstsein, dass sie soeben ihren Adoptivsohn ermordet hatte. Um 11 Uhr am Vormittag musste sie zu arbeiten aufhören. Der Tod stand unmittelbar bevor. Knapp 3 Stunden später starb sie.
Ja, was soll man von dieser Frau halten? Sie hat ganz zweifellos mehrere Morde begangen, aber immer weniger, als ein anderer chinesischer Herrscher sie an ihrer Stelle begangen hätte. Sie ist für die Modernisierungen, zum Beispiel verbietet sie die chinesische Praxis, die Füße der Frauen so zusammenzuschnüren, dass sie nicht mehr laufen können, die sogenannten Lilienfüße. Sie sieht, wie wichtig die Eisenbahn ist und dann lässt sie sie an gelben Seidenbändern von den Eunuchen durch die Gegend ziehen. Sie will die Modernisierung und sie will sie nicht. Sie hängt an den Traditionen und sieht, dass China sich westliche Errungenschaften aneignen muss. Es ist schwierig, aber wahrscheinlich verdient sie eine bessere Presse, als sie sie bisher gehabt hat, wenn sie zum Beispiel in Wikipedia nachlesen oder auch in der Encyclopaedia Britannica, wo sie nur als eine alte Intrigantin geschildert wird, die nichts dem europäischen Übermacht entgegenzusetzen hat, dann geschieht ihr wahrscheinlich Unrecht. Das ist ein wunderbares Buch, können wir Ihnen nur empfehlen. Da sind auch hunderte von Seiten, die wir nicht haben vorlesen können, wie ihr tägliches Leben ausgesehen hat, was sie während dieses furchtbaren Boxeraufstandes gemacht hat, wie sie mit europäischen Frauen Freundschaften pflegt, mit Männern kann sie es ja nicht, und so weiter. Also ein Buch, wo man auch von der chinesischen Geschichte dieser Zeit einen sehr plastischen Eindruck bekommt. Wahrscheinlich ist dieses Buch aber vor allen Dingen wichtig für die chinesische Geschichtsschreibung. Denn das kommunistische China, das hat ja immer diese Zeit von ungefähr Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts als eine dunkle Vorzeit angesehen, aus der man sich befreit hatte. Das alles war nur Korruption und Sumpf. Es war aber auch was anderes. Es war auch eine Zeit, in der gelebt wurde und in der China auf seine Weise eine Entwicklung durchgemacht hat. Und von daher ist das wahrscheinlich für China ein sehr wichtiges Buch und für uns immerhin ein interessantes und wichtig in dem Maß, wie heute eben China wichtig ist.